Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der logische Aufbau des Liberalismus heißt ein Buch, das jetzt vor mir liegt, und man stolpert da schon ein bisschen, denn politische Strömungen mögen ja aus Sicht ihrer jeweiligen Anhänger rational sein, aber gleich logisch. Der Untertitel hilft nur ein bisschen weiter. Eine phänomenologische Untersuchung. Immerhin eine Untersuchung und keine normative Theorie. Der Autor heißt Berthold Oelze, ist Philosoph und sitzt nun in einem Studio in Essen. Guten Tag, Herr Oelze.
Guten Tag, Herr Weil.
Was ist logisch am Liberalismus? Interessiert Sie nicht eher, Herr Oelze, die Psychologik des Liberalismus?
Ja, mich interessiert beides. Psychologie und Logik hängen ja eng zusammen. Das eine kann man ohne das andere nicht haben. Was Liberale denken, ist natürlich sehr verschieden. Es gibt ja die verschiedensten Strömungen, Linksliberale, Rechtsliberale, Sozialliberale, Wirtschaftsliberale, Bürgerrechtsliberale, Neoliberale, egalitäre Liberale und. Wie kriegt man die alle unter einen Hut? Was bringt uns dazu, diese verschiedenen liberalen Denkarten liberal zu nennen? Dahinter steckt eine Logik des Liberalismus. Welche Logik? Sie fragen das ganz zu Recht. Ja, eine Logik als System von Begriffen, als Zusammenhang von Begriffen, die sich wechselseitig erläutern, unterstützen, fördern, fordern. Wenn Sie wie Kant Vernunft sagen, müssen Sie auch Aufklärung, Bildung und Freiheit sagen. Wenn Sie Freiheit sagen, müssen Sie auch die Individualität bejahen. Wenn Sie die Individualität begrüßen, dann werden Sie auch persönliches Eigentum und die Privatsphäre schätzen sowie persönliche Rechte fordern. So hängen die Ideen des Liberalismus eng zusammen und insofern ist es sinnvoll, von einem logischen Aufbau des Liberalismus zu reden.
Was ist denn der Grundstein? Ich nehme mal ganz naiv an das Wort Freiheit.
Freiheit ist ein politischer Begriff und wie alle politischen Begriffe ein umstrittener Begriff. Also je nachdem, wie man die Freiheit auffasst, ergeben sich verschiedene Perspektiven. Sozialisten betonen, dass die Freiheit eine soziale Qualität sei, weil sie ja nur gelebt werden kann, wenn die Mitmenschen sie uns gewähren, wenn sie uns tolerieren, wie wir sind mit unseren Plänen und so weiter. Der Liberalismus geht aber von einem Freiheitsbegriff aus, der aus Ängste mit Individualität und dem modernen Individualismus gekoppelt ist. Also wären wir keine Individuen, bräuchten wir auch keine persönlichen Rechte und keine persönliche Freiheit.
Ist das eine Spur, die in die Antike führt, wie so vieles bei uns in unserer politischen Wirklichkeit heute, die Demokratie etwa? Oder ist der Individualismus etwas, was viel später gekommen ist?
Ja, die Wurzeln des Individualismus liegen lange zurück. Man kann erste Ansätze dazu in der griechischen Antike finden. Wenn Sie an Sokrates denken, Sokrates hatte Jugendliche gefragt, wie handelt man richtig, wie lebt man richtig? Und wenn die Jugendlichen dann geantwortet haben, meine Eltern haben dies erzählt, von den Göttern wurde dies und das überliefert, dann hat Sokrates gesagt, ja, das will ich aber nicht hören, was üblich ist, was überliefert ist. Ich möchte wissen, was ihr davon denkt und wie ihr begründet, was das Gute ist.
Also sozusagen das Gegenüber, das Du, das Individuum soll selber sagen, was ist richtig.
Es soll selber denken, das ist das Wichtige. Also selbst denken und auch kritisch sein gegenüber der Überlieferung, den üblichen Gebräuchen, das ist sicherlich ein erster Schritt zum modernen Individualismus. Und eine zweite wichtige Tradition ist die Entdeckung der Innerlichkeit oder des inneren Menschen, des Bewusstseins. Und dies ist, wie ein englischer Autor Larry Siedentop in seinem Buch Inventing the Individual geschrieben hat, das ist eine Errungenschaft des Christentums, des frühen Christentums. Und Paulus war einer derjenigen, der uns lehrte, dass es auf das Innere ankommt, auf unser Bewusstsein, auf unser Wissen und Gewissen und dass es nicht darauf ankommt, ob man eine großartige Karriere gemacht hat, ob man Geld hat, Macht, woher man kommt, welches Geschlecht man hat. Das ist alles vor Gott vollkommen irrelevant. Wichtig sind unsere Absichten und unser Gewissen.
Jetzt erstaunen Sie mich aber gehörig und vermutlich etliche Hörerinnen und Hörer auch. Sie sagen damit ja sozusagen unterschwellig, der Liberalismus ist auch eine christliche politische Richtung?
Ja, der Individualismus ist es. Und der Individualismus hat, das ist wirklich für viele erstaunlich, christliche Wurzeln. Bei Augustinus auch ganz deutlich. Augustinus fordert uns auf, zu reflektieren, was wir denken, was wir glauben, also den Blick nach innen zu wenden. Und das ist auch ein essentieller Baustein des modernen Individualismus.
Was bezwecken Sie denn mit diesem durchaus umfangreichen und sehr, sehr kenntnisreichen und tiefen Buch? Wollen Sie den Liberalismus kritisieren oder wollen Sie ihn rechtfertigen? Wollen Sie ihn loben? Wollen Sie ihn widerlegen? Was ist der Grundtenor Ihrer Herangehensweise?
Ja, ich werde Ihnen mal sagen, wie ich darauf gekommen bin. Mein Fachgebiet ist eigentlich gar nicht die politische Philosophie, sondern ich komme von der Bewusstseinsphilosophie und Bewusstseinsforschung der Phänomenologie her. Aber man hört ja so viel über Liberale, auch viel Geschimpfe über die Neoliberalen. Die werden ja für alles Mögliche verantwortlich gemacht, für Ausbeutung von Ressourcen, Hunger in der dritten Welt, Umweltzerstörung, für was weiß ich noch alles. Auf der anderen Seite verdanken wir dem Liberalismus ja auch Freiheit, Menschenrechte, Gewaltenteilung, Toleranz, also vieles Gute. Das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Und an einem bestimmten Punkt bin ich dazu gekommen, zu überlegen, ob ich nicht die Phänomenologie auf die Politik beziehen kann, auf den Liberalismus als Ideologie. Es steckt nicht die Absicht dahinter, den Liberalismus zu loben oder, wenn ich schon von Logik spreche, zu sagen, der Liberalismus ist die einzig richtige, logische, politische Ideologie. Nein, überhaupt nicht. Jede Ideologie hat ihre eigene Logik. Mir geht es darum, herauszufinden, wie sind die Plausibilitätsketten, die Evidenzen, die Intuitionen, die Liberale bewegen, den Liberalismus für gut und richtig zu finden.
Sie enden tatsächlich mit einem für mich verblüffenden Absatz, wo Sie Folgendes schreiben: Wer von individueller Freiheit und Rechten redet, muss dabei nicht an sich selbst denken. Er kann genauso gut die Freiheit und Rechte anderer Menschen meinen. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gibt es also einen altruistischen Liberalismus. Das leuchtet ein. Trotzdem wird dem Liberalismus immer das Gegenteil untergeschoben.
Ja, auch mit gewissem Recht. Man kann das schöne Ideengebäude, die Logik des Liberalismus ja als eine Rationalisierung verstehen, die nur dazu dient, zu bemänteln, dass die Menschen von Habgier getrieben sind und nur ihre eigennützigen Ziele verfolgen. Im Liberalismus wird natürlich gelehrt, dass Eigennutz und Gemeinnutz sich nicht ausschließen, sogar, dass es am besten wäre, wenn jeder nur seine eigenen Interessen verfolgt. Aber dies ist eine Argumentation. Aber ebenso wichtig scheint mir zu sein, dass ich, wenn ich von Freiheit rede, nicht nur meine Freiheit oder deine meine, sondern die Freiheit aller Menschen. Und dass man sich als Liberaler selbstverständlich dafür einsetzt, dass alle Menschen in den Genuss der Freiheit kommen.
Gibt es irgendwo eine liberale Partei, die auch nur annähernd der Logik des Liberalismus gerecht wird?
Das möchte ich nicht beantworten und kann ich nicht beantworten. Dazu stecke ich zu wenig drin in der politischen Wissenschaft. Wenn man jetzt auf unsere FDP schaut, da fragt man sich häufig, was ist daran eigentlich liberal, was die Leute vertreten? Und politische Meinungen kann man ja viele haben. Aber ob das liberal ist oder nicht, was liberale Politikerinnen und Politiker vertreten, das bemisst sich an der Logik des Liberalismus, am logischen Aufbau. Jetzt wollte ich von mir aus aber noch etwas sagen, Herr Wey, weil Sie ja den 20. Juli angesprochen haben. Die schärfste Kritik des Totalitarismus wurde von Liberalen geäußert. Von Karl Popper, von Friedrich Hayek, von Hannah Arendt, wenn man sie als Republikanerin zu den Liberalen zählen will, und von Raymond Aron. Und viele Intellektuelle sind nicht nur auf den Nationalsozialismus, wenn man so will, hereingefallen und haben sich ihm angedient. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich ja auch viele dem Kommunismus angedient und den Stalinismus verharmlost. Und der Liberalismus, was immer man von ihm hält, bietet ein Bollwerk gegen den Totalitarismus, ob er nun von links oder von rechts kommt. Und das, meine ich, ist für alle, die mit den Opfern fühlen und Interessen der Opfer wahrnehmen wollen, eine Errungenschaft des Liberalismus, die wir schätzen sollten und für die wir eintreten sollten.
Vielen Dank, Berthold Oelze, für den nicht ganz einfachen Versuch, ein dickes Buch in einem kurzen Gespräch zu vermitteln. Wir sprachen über Ihre Monographie »Der logische Aufbau des Liberalismus«, eine phänomenologische Untersuchung, erschienen im Verlag Wehlbrück Wissenschaft, 480 Seiten, kosten 49,90 €.